Grundsätzlich bekommt der Architekt automatisch, wenn er einen Plan erzeugt, vom Bauherr einen Auftrag. Und damit ist der Vertrag grundsätzlich geschlossen.
Wenn man solche Lebensprojekte startet, dann muss die Chemie zwischen den Partnern passen.
Fundament, der Baupodcast. Alles wird gut.
Hallo und herzlich willkommen bei Fundament, der Baupodcast. Wir sind zwei Profis von der Baustelle und erzählen stressfreie Geschichten rund um den Bauwahnsinn. Wir, das sind Jonas Betz und mein Name ist Thomas Krug und ich führe euch durch die heutige Folge. Jonas, ich grüße dich zu später Stunde in unserer Allgäuer Stube.
Servus Thomas.
Und es gibt immer noch keine Halbe hier. Wie geht das? Das ist ja unglaublich. Aber wahrscheinlich denken sich manche, die Jungs treffen sich hier nur, um miteinander ein Bierchen zu trinken. Aber Jonas, es ist mitnichten so. Wir wollen eigentlich heute die erste Folge miteinander besprechen. Und ich glaube, wir haben uns ein Thema rausgesucht, was durchaus spannend ist. Wir wollen uns einmal über einen Architektenvertrag unterhalten, der ja in Deutschland nach einer Honorarordnung der HOAI geregelt ist. Und ich glaube, fast jeder, der sich jetzt den Podcast anhört und schon mal gebaut hat, hatte die Begegnung mit einem HOAI-Vertrag, oder?
Ja, sicher, weil jeder Architekt hat ja diese Honorarordnung für Architekten und Ingenieure im Hintergrund. Also da regelt man ja die Vergütungsstruktur für einen Architekten. Also das ist eigentlich eine Verordnung, kein Gesetz, aber eine Verordnung. Und damit wird das Honorar eines Architekten berechnet.
Und für mich ist es im täglichen Doing oft ein Erlebnis, die Begegnung mit dem HOAI-Vertrag, weil der HOAI-Vertrag wird ja nicht, wie man das gewohnt ist, einfach abgeschlossen, indem man miteinander einen Vertrag schließt und ihn gegenseitig unterschreibt, sondern das ist ein Vertrag, der wird dann geschlossen, wenn mir als Kunde eine Leistung vorgelegt wird. Und wir sprechen hier über 9 Leistungsphasen. Und ich glaube, das ist schon ein erstes, sage ich mal, Geheimnis, was man vielleicht lüften muss, oder?
Also man sagt, die Sprache des Architekten ist der Plan. Und sobald ein Plan generiert wird, kommt ein Vertrag zustande in dieser Form. Und die Honorarordnung sagt eigentlich nur, was dann an Honorar noch zu leisten ist vom Bauherr. Vertrag ist geschlossen und dann muss man halt schauen, wie man diesen Vertrag gestaltet, in welche Leistungsphasen man eintritt. Und das sind dann die Details aus einem HOAI-Vertrag. Aber grundsätzlich bekommt der Architekt automatisch, wenn er einen Plan erzeugt, vom Bauherr einen Auftrag. Und damit ist der Vertrag grundsätzlich geschlossen.
Und das wäre dann so, wenn ich jetzt als Kunde zu dir ins Architekturbüro käme und würde jetzt zum Beispiel sagen, ich möchte ein schönes Haus für meine Familie bauen, habe hier ein Grundstück im Auge und stell mir ein Haus im Landhausstil vor und du würdest mir jetzt als Architekt dann beginnen, Zeichnungen zu generieren, dann beginnt auch schon eine Leistungsphase 1 und 2 und vielleicht können wir mit den 2 Leistungsphasen mal anfangen. Was steckt denn in dieser Leistungsphase 1 drin in groben Zügen?
Also die Leistungsphase 1 wird betitelt als Grundlagenermittlung. Also da geht es eigentlich darum, dass man den Bedarf des Bauherrn ermittelt. Was möchte er denn? Wie viele Quadratmeter möchte er bauen? Zum Beispiel im Krankenhaus, wie viele Betten möchte man bauen? Oder im Gewerbe, im Bürogebäude, wie viele Arbeitsplätze möchte ich bauen? Das sind so grundlegende Themen, die man in der Grundlagenermittlung schärft und damit eigentlich die Grundlage schafft für die Leistungsphase 2. Und die Leistungsphase 2 ist dann der Vorentwurf. Und aus dem Vorentwurf wird ja schon richtig gezeichnet, gibt es erste Pläne. Und das ist dann wiederum der Vorgriff auf das Thema Entwurf.
Also wir sind eigentlich schon mit meinem Startgespräch, welches bei dir im Büro geführt habe, in fast 3 Leistungsphasen von 9. Das heißt, umso genauer ich das Ziel definiere mit dir, umso besser kann das Ergebnis werden, weil nach dann, sage ich mal, ein paar Wochen Arbeit von dir wirst du mir einen Plan vorlegen, der dann aber auch schon eine klare Aussage zu den Kosten macht, oder?
Also klare Aussage zu den Kosten. In der Leistungsphase 2 wird erstmal eine Kostenschätzung abgegeben. Das ist eine Indikation, was könnte das Bauprojekt kosten, mit einer großen Schwankungsbreite. Mhm. Und wenn ich dann weiter mit dem Architekten spreche und sage, so, jetzt gehen wir in die nächste Leistungsphase, ich möchte von dir einen konkreten Entwurf haben. Der konkrete Entwurf endet dann bei einer Kostenberechnung. Und die Kostenberechnung ist dann der erste Meilenstein, zu wissen, was kostet mich mein Bauprojekt genau. Und jetzt in Bezug auf den HOAI-Vertrag ist es so, dass die Kostenberechnung dann bindend ist für die Berechnung des Honorars. Das heißt, der Architekt muss sich bis zum Schluss des Bauprojektes mit seinem Honorar an dieser Kostenberechnung orientieren. Also es berechnet sich, die anrechenbaren Kosten aus der Leistungsphase 3 generieren dann sein Honorar, also das, was er bekommt für seine Planungsleistung.
Und dieses einfache Beispiel, ich wünsche mir ein Landhaus für meine Familie, endet eigentlich konsequenterweise sofort in Leistungsphase 1, 2 und 3. Weil wenn das nicht geleistet wird, bringt mir das als zukünftigen Bauherrn eigentlich gar nichts. Das heißt, ich habe einen Plan vorliegen und ich habe Kosten. Du sprachst davon, es ist eine Berechnung. Also es muss eine Berechnung sein am Schluss des Tages. Wir werden sicherlich noch darüber sprechen, nach welcher DIN das Ganze gemacht wird. Das ist ja alles sehr stark geregelt bei uns in der Bauwelt. Aber in der Konsequenz habe ich einen Plan, habe ich dann schon Schnitte und ein Modell und lauter solche Dinge? Oder wie darf ich mir das vorstellen?
Also ich glaube, da kommen wir gleich nochmal drauf, was die nächsten Leistungsphasen dann eigentlich beinhalten. Aber hier ein kurzer Tipp einfach, wenn ihr euch mit Architekten unterhaltet, dann könnt ihr das stufenweise beauftragen. Das heißt, ihr versucht erstmal die Leistungsphase 1 und 2 explizit zu beauftragen und eben die 3 erst dann, wenn ihr sagt, ja, der Vorentwurf passt mir, die Kostenindikation, die Kostenschätzung passt mir auch, dann einfach den Architekt erst mit der nächsten Leistungsphase beauftragen. Weil wenn ihr nichts sagt und es nicht schriftlich verankert, dann seid ihr, wie du sagst, sofort in der Leistungsphase 3, die auch noch eine Vorplanung ist. Und ja, so richtig geplant wird ja eigentlich erst in der Ausführungsplanung. Das wäre dann die Leistungsphase 5. Da werden dann Details gemacht, Schnitte, wirklich richtige Leitdetails. Mhm. Das ist eigentlich der richtige Planungsvorgang, aus dem man dann einen Auftrag generieren kann für eine ausführende Firma. Also nur mit der Leistungsphase 5 kann man auch Angebote einholen.
Du sprachst gerade von einer Leitplanung. Wie würdest du den Begriff Leitplanung für einen Laien erklären?
Im Entwurf sagt man ja generell so, ich habe jetzt hier ein Haus, das hat 2 Geschosse, sieht ungefähr so aus, die Fassade sieht ungefähr so aus. Und wenn man dann mit einer Leitplanung, mit Leitdetails rangeht, dann weiß man halt genau, wie sind die Fensteranschlüsse, wie sind die Türanschlüsse, wie sind die Abdichtungen. Das ist dann wirklich ausführungsrelevant. Das sind dann wirklich Details, die man auch entwickeln muss, weil es gibt zwar Standard-Leitdetails, die man sich holen kann, aber jedes Gebäude hat ja Eigenheiten und hat auch im Entwurf eigene Details, die man entwickeln muss. Und das ist dann in der Phase 5 kriegsentscheidend.
Lass uns mal nochmal ganz kurz abschließend bei der Phase 1, 2 und 3 bleiben. Also ich nehme jetzt die Position des Bauherrn ein. Und wenn ich jetzt mit dir zusammen die Phase 1, 2 und 3 bearbeitet habe, dann ist für mich gesichert, dass die Grundlagen klar sind. Also darf ich dort bauen? Mit welchen Einschränkungen darf ich dort bauen? Das ist alles für mich als Laie gesichert über den, sage ich mal, Vertrag, den ich mit dir geschlossen habe. Und ich habe einen Plan, vielleicht bin ich auch ein paar Schleifen mit dir gedreht, weil mir dein erster Entwurf nicht gefallen hat. Aber am Schluss liegt ein Entwurf vor und diesen einen Entwurf mit deiner Kostenschätzung ist eigentlich für mich als Bauherr der Startschuss eigentlich mehr oder weniger, um das Projekt dann in Fahrt zu bringen. Was weiß ich, mit Finanzierungsgesprächen etc. pp. Also ich gehe mit diesen Informationen dann eigentlich meistens zur Bank.
Genau, also wenn man das dann vielleicht auch ein bisschen ummünzt, mein Thema ist ja auch oft öffentliches Bauen, muss der öffentliche Bauherr mit diesem Entwurf und der Kostenberechnung dann in seine Gremien gehen. Und dann bekommt er einen Gremiumsbeschluss und dann ist er eigentlich erst in der Lage, die weiteren Leistungsphasen und das Projekt anzustoßen. Ja. Dann wird die Finanzierung geklärt, dann wird auch die Beschlüsse gefasst und mit einem beschlossenen Entwurf in einem Gremium, mit einer passenden Kostenberechnung, wird das Projekt eigentlich erst angestoßen.
Also eigentlich ist es für ein großes Projekt der öffentlichen Hand nichts anderes, wie wenn wir beide jetzt ein Privathaus bauen würden. Das ist immer der gleiche Vorgang. Das
ist immer der gleiche Vorgang und man muss halt damit richtig umgehen. Wenn man jetzt wieder auf den Vertrag kommt, wie gesagt, muss man halt versuchen, diese Leistungsphasen etwas auseinanderzudröseln und die Abschnitte auch zu definieren, was möchte ich, und das mit dem Architekten einfach auch besprechen und schriftlich fixieren am besten. Das ist eigentlich Grundlage, wer schreibt, der bleibt.
Und das gilt, glaube ich, auch in dem Fall, dass diese Architekturverträge nach HAI, gibt es Vordrucke, die man sich, glaube ich, überall besorgen kann. Das ist ja alles sehr, sehr stark standardisiert, um für sich selber auch eine gewisse Handlungssicherheit zu bekommen. Aber man kann, glaube ich, auch beruhigend sagen, dass unser, sage ich mal, Rechtssystem so aufgebaut ist, dass man als Bauherr, was das angeht, nicht in einen, sage ich mal, unlauteren Vertrag reinlaufen kann, sondern die Dinge sind schon sehr klar geklärt und wer sich ein bisschen im Vorfeld damit auseinandersetzt, fällt eigentlich da nicht, ich sag's jetzt ganz platt, auf die Schnauze, sondern er findet sich in einem Vertragswerk wieder, wo auch auf ihn aufgepasst wird, um es jetzt mal so auszudrücken.
Natürlich, das Vertragswerk ist standardisiert und da gibt's im Internet Vordrucke, die man sich ziehen kann, und der Hinweis dazu ist: Diese Honorarordnung ist inzwischen eigentlich eine Richtlinie, also eine Rahmenbedingung, und man kann inzwischen einfach mit dem Architekten frei verhandeln. Das ist neu, gibt es erst seit 2021, dass man tatsächlich von dieser Honorarordnung abweichen darf. Das durfte man früher nicht. Jetzt wurde im EU-Recht das Ganze geregelt und ihr könnt mit dem Architekten frei verhandeln. Ihr könnt zu ihm sagen, ich möchte von dir noch 10%, 20%, 30%, 40% Rabatt. Ist frei verhandelbar. Und die Honorarordnung dient als Grundlage, muss aber nicht so abgeschlossen werden, wie sie vorliegt. Das heißt, da hat man jetzt inzwischen einen Handlungsspielraum und auch einen Verhandlungsspielraum mit dem Architekten. Ganz wichtig zu wissen, ihr müsst es nicht akzeptieren, was er euch hinlegt, der Architekt, sondern ihr könnt mit ihm frei verhandeln.
Und das ist tatsächlich sehr, sehr neu, diese Regelung, so wie du es gerade formuliert hast. Lass uns mal eine Leistungsphase weitergehen. Du hast zwar schon von der Leistungsphase 5 gesprochen, in der wir schon sehr stark in die Ausführungsplanung einsteigen. Dazwischen kommt noch ein Teil, die Genehmigungsplanung. Das hört sich für mich immer so wahnsinnig spektakulär an, aber in der Arbeit, die der Architekt für in dem Fall mich tun würde, ist diese Leistungsphase eigentlich eine sehr kleine.
Es ist eine sehr kleine Leistungsphase, weil der Architekt eigentlich schon in der Leistungsphase 3 im Entwurf klären muss, ist dieser Entwurf genehmigungsfähig. Die Leistungsphase 4 ist für mich eigentlich nur ein reines Doing. Das heißt, da wird der Bauantrag gestellt, ist eine kurze Phase und ist eigentlich eine Phase, die in der Entwurfsplanung schon geklärt sein sollte. Und dann kann man auf dieser Leistungsphase 4 aufsetzen, aber eigentlich ist ja schon in der Leistungsphase 3 geklärt.
Wenn wir über die Genehmigungsplanung sprechen, Jonas, wer ist eigentlich dafür verantwortlich, dass ich dann für mein Häuschen eine Baugenehmigung bekomme? Ist das die Verantwortung des Architekten? Ist das, du lächelst schon bei der Frage, wie ich sie stelle, oder ist das die Verantwortung des Bauherrn? Ich fordere mal eine diplomatische Antwort von dir.
Also grundsätzlich ist es so, dass man sich, wenn man baut, einen Erfüllungsgehilfen holt. Und der Erfüllungsgehilfe ist in dem Fall der Architekt, der zuständig ist für die Planung und er ist auch zuständig für die erfolgreiche Planung. Das heißt, wenn er uns einen Entwurf oder dir dann einen Entwurf vorlegt, dann muss der auch genehmigungsfähig sein. Damit ist er zuständig für die Genehmigungsfähigkeit und auch für das Einholen der Genehmigung. Natürlich muss der Bauherr das selber einreichen dann mit seinen Formularen, mit seiner Unterschrift. Mhm. Aber grundsätzlich kommt alles vom Architekt und er ist aus meiner Sicht auch verantwortlich dafür, dass die Genehmigung dann auch kommt.
Okay. Ich glaube, ein spannendes Thema, uns beide beschäftigt das sehr oft, ja, weil das ist, glaube ich, einer der Schlüsselmomente in einem Bauprojekt, wenn man eine Baugenehmigung bekommt. Wir werden da sicherlich auch noch drüber reden, was eine Baugenehmigung alles so in sich hat. Dieser berühmte rote Punkt, um bauen zu dürfen, ein sehr spannender Vorgang. Aber können wir die Leistungsphase 5 mal kurz überspringen, weil ich glaube, das ist dann wirklich sehr viel detailliertes Planen. Es ist auch die Werkplanung, denke ich, oder? Auch darüber müssen wir mal über diese Begrifflichkeiten dann sprechen. Und wir enden dann schon in der Leistungsphase 6. Also wir sind mit Leistungsphase 6 dann schon bei 2/3 unseres Bauprojektes. Und was macht der Architekt in der Leistungsphase 6?
Also in Leistungsphase 6 bereitet er die Vergabe vor. Das heißt, er macht Leistungsverzeichnisse. Er hat aus der Leistungsphase 5 die Planungen beieinander und kann dann bei der Vorbereitung der Vergabe alles so weit herrichten und so weit ausschreiben, damit man in der Leistungsphase 7, das ist dann die Vergabe, dann auch die Gewerke beauftragen kann. Das ist dann die Leistungsphase 7, eigentlich die Entscheidung des Bauherrn dann, wen man bekommt oder wen man beauftragt. Aber grundsätzlich die Vorbereitung dazu kommt alles aus Architektenfeder.
Das heißt, man kann zusammenfassen, dass die Leistungsphase 6 und 7 im Endeffekt alles ist, was mit Angebotseinholung und Beauftragung zu tun hat. Das kann natürlich in minder komplexer Art und Weise stattfinden. Das kann bei großen Projekten sehr, sehr komplex stattfinden. Das kann in Einzelgewerkvergabe, es kann in GU-Vergabe. Also hier gibt es ganz, ganz viele Aspekte, die abhängig des Projektes zum Tragen kommen. Aber grundsätzlich geht es in der Leistungsphase 6 und 7 immer darum, eigentlich die Firmen zu finden, die man am Schluss auf der Baustelle haben will, um ein erfolgreiches oder eine erfolgreiche handwerkliche Leistung zu bekommen. Eigentlich eine ganz spannende Phase aus meiner Sicht, weil wie du das siehst, Jonas, wir greifen ja dann eigentlich mit dem Architekten auf dessen Expertise und Netzwerk an Firmen zurück, um hier die richtigen ausführenden Betriebe zu finden.
Also in der Privatwirtschaft natürlich, wenn du jetzt ein Haus baust, machst du das so. Die öffentliche Hand hat da ein schwierigeres Verfahren, das heißt, die müssen öffentlich neutral ausschreiben, das heißt, da darf sich dann ab bestimmten Schwellenwerten, also Größe von Gewerken, jeder bewerben, also einmal öffentlich und dann gibt es noch eine weitere Schwelle für die EU-weite Vergabe. Das ist schon ein spannendes Thema, weil dann einfach die Erkenntnis aus der Planung kommt, was kostet mich tatsächlich das Bauen? Habe ich gute Ergebnisse? Kann ich Vergabegewinne generieren? Habe ich schlechte Ergebnisse? Muss ich Vergabeverluste hinnehmen? Also es ist eigentlich fürs Bauprojekt eine sehr, sehr spannende Phase. Wie gesagt, die Werkplanung haben wir jetzt übergangen, weil die einfach ein Doing ist, die zu tun ist. Aber die Vergabe hat einfach nochmal auch ein bisschen einen Nervenkitzel zu sagen, bekomme ich gute Preise? Und welche Firmen bekomme ich? Haben die Kapazitäten frei? Das ist schon eigentlich die spannendste Phase, weil da eigentlich auch die weiteren Grundlagen gelegt werden für ein erfolgreiches Bauprojekt. Weil danach sollte es eigentlich ja nur noch umgesetzt werden.
Und wenn wir umsetzen, dann sind wir in dieser Leistungsphase 8, die so salopp Objektüberwachung heißt, die aber, glaube ich, da sind wir uns beide einig, die wichtigste Phase eigentlich ist, um ein Gebäude am Schluss erfolgreich an den Start zu bringen, oder?
Absolut. Wenn ich vorher gesagt habe, nur noch umsetzen, dann ist das natürlich einfach gesagt und einfacher gesagt wie getan. Die Bauüberwachung, kann man ja auch Bauleitung nennen, ist auch ein Schlüsselthema. Gute Bauleitung führt dazu, dass man wirklich qualitativ gut baut und auch schnell baut. Schlechte Bauleitung kann zu einem Fiasko werden. Und das haben wir auch in unseren Bereichen oft erlebt, dass schlechte Bauleiter oder schlechte Büros einfach das Projekt auch zum Kippen bringen können. Und da muss man gut aufpassen, da sind wir wieder beim HOI-Vertrag. Hat der Architekt, den man beauftragt hat, Kompetenz in der Bauleitung? Kann das als Subunternehmer irgendwo versuppen? Oder macht das selber? Hat er eigene Mitarbeiter? Das sind so Themen, die man im Vorfeld einfach mit dem Architekten ganz klar definieren muss. Weil für mich steht und fällt dann der Bau einfach mit dem Bauleiter. Natürlich, die ausführenden Firmen müssen passen. Aber der Bauleiter führt ja alles zusammen und kann einfach auch Unzulänglichkeiten von der ausführenden Firma ausgleichen, sollte er auch ausgleichen. Und wenn der Bauleiter eben schwach ist, kann er das nicht ausgleichen. Und das poppt sofort direkt beim Bauherrn auf in puncto Mehrkosten und Zeitverzögerungen.
Ich glaube, man kann auch sagen, in den jetzt 8 Leistungsphasen, die wir gerade besprochen haben, ich glaube, in der Leistungsphase 8 hat man die höchste persönliche Präsenz eines Mitarbeiters aus dem Architekturbüro auf der Baustelle. In den anderen Leistungsphasen wird mehr so Ergebnis miteinander besprochen. Bei den Vergaben trifft man sich nur öfters vielleicht einmal am Tisch. Der entwerfende Architekt ist dann sowieso meistens raus in den hinteren Phasen. Also die meisten und intensivsten Berührungspunkte mit Menschen, die sich dann um mein Projekt kümmern, haben tatsächlich, glaube ich, in der Leistungsphase 8, oder?
Ja, und die Leistungsphase 8 hat anteilig ja fast ein Drittel oder mehr wie ein Drittel an der gesamten Leistungsphasenzeit.
Ja.
Also der Anteil ist sehr groß. Auch das Thema, wenn wir wieder zum Vertrag kommen, das Honorar ist dann relativ üppig. Mhm. Und da muss natürlich dann auch Qualität gewährleistet sein. Man sagt ja nicht unbedingt, dass der Bauleiter täglich vor Ort sein muss, aber der Anspruch wäre schon, dass ein Bauleiter täglich über die Baustelle schaut. Und das wird oft in unseren Bereichen vernachlässigt. Da muss man nachjustieren. Und das ist wichtig, dass diese Phase ordentlich abgewickelt wird, weil die am Schluss, wie vorher schon angesprochen, zu massiven Qualitätsproblemen führen kann und eben mehr Kosten und Zeitverzögerung da auch möglich ist.
Und Jonas, wir werden uns ja in einer der nächsten Folgen über das Thema Baumängel unterhalten. Etwas, was sehr viel Nerven kostet, uns in unserem Job, aber hauptsächlich unsere Kunden. Und ich glaube, man kann sagen, dass viele Baumängel genau in der Phase entstehen, wenn einfach, sage ich mal, die notwendige Berufserfahrung, Kompetenz, um handwerkliche Leistungen einfach auch bewerten zu können, ob es stimmt oder nicht stimmt. Das sind alles Dinge, die nicht ganz einfach sind. Aber Mängel entstehen hauptsächlich in der Phase 8, wo die Bauleitung und die Bauüberwachung einfach der Schwerpunkt ist.
Genau richtig.
Und dann gibt es noch diese Abschlussleistungsphase, die Leistungsphase 9 ist wieder eine der kleineren Leistungsphasen im Architekturvertrag. In der Leistungsphase 9 geht es genau um das, was wir gerade versuchen zu finden in der Leistungsphase 8. Es geht um das Gewährleistungsmanagement. Aber Jonas, ich glaube, da kann man mit ein paar Sätzen sagen, das hat keinen hohen Stellenwert mehr in unserer Welt, oder?
Nein, das wurde auch geändert 2021. Damals, also vor 2021, war es so, dass der Architekt wirklich zuständig war für diese Mängel, dass er die Mängel auch, wenn sie gemeldet wurden, hat er sich angeschaut. Hat die Firmen angeschrieben, hat versucht, diese Mängel zu beseitigen. Und die Reform der HOI hat dazu geführt, dass die Architekten das nicht mehr machen müssen. Mhm. Die schauen sich das auch nicht mehr an. Es wird auch von der Vergütungsstruktur sehr schlecht vergütet. Und eigentlich wollen die Architekten diese Leistungsphase auch nicht beauftragt haben. Andererseits wollen die Bauherren auch diese Phase nicht mehr an die Architekten vergeben, weil der Architekt einfach hier keine Verpflichtungen mehr hat, da wirklich den Mangel bis zur Mängelbeseitigung zu begleiten. Mhm. Und damit ist inzwischen der Trend so, dass diese Mängelbeseitigung einfach an Dritte vergeben wird, was auch Sinn macht,
ja,
weil dann einfach auch in diesen 4 oder 5 Jahren oder auch in den 2 Jahren Gewährleistung für das Thema Elektrotechnik dann auch funktioniert.
Und Jonas, wenn man sich jetzt mal so überlegt, die Leistungsphase 1 bis 9, also jetzt für mich aus Bauherrensicht, die ich ja heute einnehme, wirkt es schon beruhigend, wie intensiv man sich eigentlich um mein Projekt kümmert. Ja, für viele, wenn sie privat bauen und nicht öffentlich bauen, ist es ein Lebensprojekt, wobei auch öffentliche Baumaßnahmen sind Lebensprojekte, die werden ja nicht nach 10 Jahren abgerissen. Und man fühlt sich eigentlich schon in dem ganzen Wording gut aufgehoben. Aber vielleicht lass uns mal zum Schluss ein paar Tipps für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer besprechen, worauf man vielleicht achten sollte, wenn man in die Welt einsteigt, um ja vielleicht den ein oder anderen Frust im Vorfeld zu vermeiden. Vielleicht können wir mal mit einem Tipp anfangen, wie sucht man eigentlich das richtige Architekturbüro aus? Das ist ja, glaube ich, schon mal die spannendste Frage. Was würdest du sagen?
Nein, das hängt natürlich vom Projekt ab. Also grundsätzlich haben wir ja beide eine andere Meinung. Das heißt, wir werden jetzt nicht immer gleich den Architekten suchen, sondern wir werden jemanden suchen, der uns erstmal berät zum Projekt. Und dann kann man gemeinsam schauen, ob man einen Architekten findet, der in diesem Bereich, in dem er bauen will, einfach auch Experte ist. Das heißt, nicht jeder Architekt kann Gewerbe, nicht jeder Architekt kann Krankenhaus. Es gibt Spezialisten, die man sich suchen muss. Und was ganz wichtig ist, man muss sich da schon ein bisschen umhören. Es muss auch zwischenmenschlich passen mit dem Architekten. Also einfach zu sagen, ich gehe jetzt auf Google, suche mir einen Architekt, mache mit dem ein Projekt, ist meistens zum Scheitern verurteilt, muss man dazu sagen. Am liebsten natürlich, wenn ihr ein Bauprojekt habt, einfach zu uns kommen, dann können wir das regeln. Aber wenn ihr einfach einen Architekten haben wollt, überlegt euch das gut, schaut, wer hat die besten Referenzen, schaut euch den an, sprecht mit ihm, kommt ihr zwischenmenschlich mit ihm klar. Und dann, glaube ich, haben wir eine gute Grundlage dafür, dass es schon mal gut beginnt und das Projekt auch erfolgreich sein kann.
Und es ist ja so, dass wenn man jetzt sich über Architekturbüros informiert, ich glaube, eins ist immer noch das Beste, das kann man in jeder anderen Vergabe, glaube ich, ähnlich machen. Man schaut sich an, welche Referenzen das gibt und eigentlich lohnt es sich im Fall des Architekten, vielleicht einmal ein, zwei alte Kunden anzurufen, die ähnliche Dinge umgesetzt haben, wie man jetzt selber gerade auf dem Tisch hat, was einem schon auch ein ganz gutes Gefühl gibt, um einfach zu sehen, wie funktioniert denn das Ganze. Und natürlich macht, glaube ich, auch einen Sinn, die Größe des Architekturbüros mit der Größe meines Projektes in Einklang zu bringen. Wenn ich jetzt irgendwo ein Projekt habe für 1 Million, Privathaus, wie auch immer, dann kann das Büro schon etwas kleiner sein. Wenn ich aber über Projekte, was weiß ich, im Krankenhaus, Schulwesen, öffentlich größere 10 Millionen aufwärts spreche, brauche ich einfach auch die gewissen Kapazitäten, die man dann natürlich auch entsprechend über die Homepages und Internetseiten heutzutage eigentlich sich auch anschauen kann. Aber du hast gerade vorher was ganz Wesentliches gesagt und glaube, wir beide sind Verfechter davon, wenn man solche Lebensprojekte startet, dann muss die Chemie zwischen den Partnern passen. Das hat wenig damit zu tun, dass man jetzt, sage ich mal, einen gewissen Berufszweig kritisiert oder was, und es geht nur um das Zwischenmenschliche. Und wenn man sich dafür entscheidet, ein Haus zu bauen mit einem Architekten, dann muss die Chemie passen, wenn da nur ansatzweise auch schon in den ersten Phasen irgendwo eine Disharmonie entsteht, muss man eigentlich so ehrlich zu sich sein und das Ganze nochmal hinterfragen, weil ab einer gewissen Leistungsphase kann man sich nicht mehr so ohne weiteres trennen. Wir werden es noch heute im Detail besprechen, aber das sind Themen, die wir noch miteinander diskutieren. Aber wir sprechen ja heute im positiven Sinne und erklärend, was bedeuten denn diese Leistungsphasen. Und ich glaube, das haben wir jetzt schon einigermaßen gut erklärt. Ich spüre schon, dass wir zwei, drei Stunden drüber reden könnten. Ja, wir haben uns jetzt beide sehr stark eingeschränkt. Aber es sollte auch einen Überblick geben über diese neuen Leistungsphasen. Wir können vielleicht zum Abschluss einmal noch eine kurze Einschätzung geben, wie sich das Honorar so auf diese Leistungsphasen verteilt. Das können wir sehr grob machen. Und vielleicht gehen wir einfach mal davon aus, dass ein Projekt, um es einfacher zu rechnen, 1 Million Euro kostet. Und für das, was wir jetzt gerade besprechen, in der Leistungsphase 1 bis 9 entsteht, wie auch immer man das berechnet, eine Honorarsumme, die würde, was sagst du, liegen zwischen...
Ja, also wenn man nur den Architekten betrifft, also wir besprechen ja nur den Architekten, da sind wir bei 10-12%, die man für die reine Architektenleistung ohne Technik mal berechnen kann. Ja. Das heißt, wir wären da vielleicht bei mal in einem Schlagwort von 100.000 Euro. Ja. Und dann kann man berechnen, dass die ersten Phasen, sage jetzt mal bis zur Phase 4, grob ein Drittel. Dann haben wir die nächsten Phasen, sind dann auch wieder ein Drittel und die alleine Bauüberwachung, Bauleitung auch nochmal ein Drittel. Das genau. ist so eine grobe Abschätzung, dass man das nochmal so abschätzen kann.
Und ich glaube, das darf man auch ohne jetzt Kritik zu üben an dem Berufszweig des Architekten, das darf man auch wirklich als Hinweis mitgeben, weil auch dort geht es um offene Kommunikation. Wenn wir dieses Beispiel gerade nehmen, was mit 1 Million im Raum steht, das ist sicherlich eine Summe, die heute schnell verbaut ist, dann muss man sich bewusst machen, so wie du es gerade formuliert hast, diese ersten 3-4 Leistungsphasen nehmen 30% des Honorars. Das heißt, wenn man sich etliche Entwürfe machen lässt und das nicht miteinander klar bespricht, dann erzeugt man einfach auch Auftragsvoluminas, die 10, 20, 30.000 ausmachen können. Und wenn man dann feststellt, dass man nicht zufrieden ist oder man trifft nicht den Geschmack und so weiter, dann muss man einfach auch emotional damit klarkommen, dass man dieses Geld zahlen muss, ohne dafür jetzt, sage ich mal, eine Umsetzung zu erfahren. Also auch das sind einfach so Kleinigkeiten, wo man mit Gesprächen mit dem Architekturbüro, mit offener Kommunikation vielleicht auch den ein oder anderen Frust vermeiden kann. Und wir beide sprechen ja in dem Podcast über viele Dinge, die wir halt tagtäglich erleben. Das ist auch, wie gesagt, nicht als Kritik gegenüber auch der Berufs Gruppe zu sehen, sondern es sind einfach nur Erfahrungen. Und das ist eine Erfahrung von uns. Sprecht miteinander, sprecht offen, stellt Fragen, was passiert auch abrechnungstechnisch. Alles, was bei uns in der Bauwelt mit Architektur, Fachplanung zu tun hat, ist selten sehr konkret über Geld gesprochen, sondern es wird viel über Leistung, über Pläne, über Emotionen gesprochen. Das ist auch alles verständlich. Aber auch die Frage nach dem, was kostet das überhaupt, ist, glaube ich, absolut gerechtfertigt.
Und was bekomme ich dafür? Also das muss man einfach im Vorfeld klären. Was bekomme ich für das Honorar? Welche Plantiefe bekomme ich? Bis wohin möchte ich mit dem Architekt arbeiten? Möchte ich von ihm erstmal nur eine Idee haben, dann muss ich das auch formulieren. Möchte ich von ihm gleich einen Entwurf haben, dann muss ich das formulieren. Also immer wichtig, einfach im Vorfeld mit dem Architekt klären, was möchte ich, was kostet's und wie sieht die Beauftragungsstruktur aus.
Dann, glaube ich, Jonas, passiert etwas, was ja auch durchaus uns tagtäglich begeistert. Es entsteht ein Projekt, also etwas, was uns beide wirklich immer noch umtreibt, von der ersten Idee über Jahre Arbeit und am Schluss trifft man sich dann zu einer Eröffnung, in welcher Form auch immer. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe immer noch eine starke Begeisterung dafür, am Schluss ein fertiges Projekt gemeinsam mit allen Partnern zu übergeben und einfach dann auch hin und wieder daran vorbeizufahren und zu sagen, okay, da haben wir viele Jahre dran gearbeitet und es ist ein schönes Gebäude entstanden. Das ist eigentlich das, was das Ganze immer noch bewegt und das regelt das, was wir heute besprochen haben, im Wesentlichen.
Also ich sage immer, bei Projektbeginn, entweder zum Bauherrn, zu den Architekten, zu den Fachplanern, sage ich immer, wenn wir uns bei der Eröffnung in die Augen schauen können und ein Bier trinken können, dann haben wir alles richtig gemacht.
Gutes Stichwort zum Schluss, Jonas. Ich glaube, ich mache jetzt für uns beide ein Bier auf und wir begießen den Architekturvertrag Leistungsphase 1 bis 9 und überlegen uns, ob diese Art von Architekturvertrag auch in 10 bis 20 Jahren noch existieren wird.
Sehr gerne, so machen wir das.
Also, einen schönen Abend, Jonas.
Ja, servus Thomas.
Ciao.
Fundament, der Baupodcast. Alles wird gut. Vielen Dank und bis bald in der Welt des Bauens.
Eine Produktion der Sounds GbR, Krug und Hecking. Bearbeitung und Musik, Tim Hecking.